Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Kopfknistern, dem Podcast des Pontes-Instituts für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Ich bin Luna, ich bin Teil des Pontes-Instituts, aber diese Folge werdet ihr nicht mir zuhören, sondern Pontes-Leiterin Julia. Sie hat sich für diese Folge mit der Frage beschäftigt, warum zeigt sich Gott nicht deutlicher? Vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt. Warum gibt Gott nicht irgendwie so ein eindeutiges Zeichen vom Himmel und dann weiß alle Welt, dass es ihn gibt? Genau darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
Hi, herzlich willkommen auch von mir. Wir sind ja gerade in einer Staffel, wo wir uns Gedanken machen darüber, warum macht es überhaupt Sinn, an Gott zu glauben? Also gibt es nicht richtig gute Gründe, nicht an ihn zu glauben? Und ich denke, ja, genau die gibt es. Und heute befassen wir uns mit der großen Frage, also wenn es einen Gott geben würde, müsste der sich nicht eigentlich viel klarer zeigen, sodass einfach jeder an ihn glaubt. Der Philosoph Bertrand Russell, einer der bekanntesten Atheisten seiner Zeit, wurde von einem Freund kurz vor seinem Tod gefragt, also Bertrand, wenn es jetzt doch einen Gott gibt, nehmen wir mal an, und du stehst ja bald vor seiner Tür, weiß nicht, ob der Freund das so gesagt hat, aber das war wahrscheinlich impliziert, wie erklärst du ihm dann, dass du nicht an ihn geglaubt hast? Und der eine Satz, den Bertrand Russell dazu gesagt hat, ist not enough evidence, also nicht genügend Beweise. Und ich denke, viele würden da mit ihm übereinstimmen und sagen, also wenn es Gott gibt und dem ja scheinbar so viel an uns liegt, wie die Religion oder viele Religionen zumindest behaupten, warum zeigt er sich dann nicht deutlicher? Also wenn ich Gott wäre oder Göttin in meinem Fall, würde ich doch täglich aus einem Strauß roter Rosen in der Kölner Innenstadt erscheinen und mit lauter Stimme verkünden, ich bin's. Dann wäre die ganze Sache klar, keine Irritationen mehr. Warum also spielt Gott irgendwie so ein Versteckspiel? Bei diesen fehlenden Beweisen für seine Existenz muss man doch eigentlich sagen, klar, zumindest ziemlich wahrscheinlich, es gibt ihn nicht. Wie schon gesagt, ich finde die Argumentation sehr nachvollziehbar. Also die Frage nach der Verborgenheit Gottes ist tatsächlich eine der gewichtigsten Fragen der Philosophie und auch der Theologie durch die Jahrhunderte hinweg. Weil sie Menschen aller Weltanschauungen betrifft, also Leute, die skeptisch sind oder Atheisten sagen, das ist eben genau der Grund, warum ich nicht glaube. Und religiöse Menschen sagen vielleicht, na, das gibt mir doch auf jeden Fall immer mal wieder Anlass zum Zweifel. Das führt dazu, dass ich meinen eigenen Glauben hinterfrage. Erstmal finde ich das ja gut, also ist immer wieder gut, auch seine eigene Weltanschauung zu hinterfragen. Aber die Frage, die viele Menschen doch haben, ist, wenn das stimmt, dass es einen allmächtigen Gott gibt, dann könnte der sich ja zeigen. Und wenn dieser Gott gut ist und uns irgendwie liebt, ihm irgendwas an uns liegt, dann würde er sich auch zeigen. Das ist also das Dilemma. Und in den nächsten Minuten will ich so auf zwei theistische Antwortversuche auf diese große Frage eingehen. Die erste Denkrichtung sagt, könnte es sein, dass diese Verborgenheit Gottes in der Natur des Menschen und in der Natur Gottes begründet ist. Also die Vorstellungen, die ja gerade so monotheistische Religionen haben, also alle, die sagen, es gibt nur einen Gott, ist, dass der Schöpfer und seine Schöpfung unterschieden sind. Also ich sag mal, Gott ist eben kein Baum und kein Berg, sondern Gott ist außerhalb dessen, was er geschaffen hat. Das ist ein bisschen wie bei diesen Dyson Airblades. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Früher hat man sich ja, nachdem man die Hände gewaschen hat, die irgendwie unter so einem billigen Handföhn gehalten. Das hat ungefähr 10 Minuten gedauert. Danach hatte ich meistens irgendwie schrumpelige Hände, aber sie waren immer noch ein bisschen nass. Heute schickt man seine Finger einmal 2 Sekunden durch so ein Ding und zack, sind sie trocken. Und das Ganze heißt Dyson Airblade, habe ich neulich nochmal gelernt. Und die wurden erfunden von einem Herrn Dyson. Niemand von uns erwartet aber, dass der Herr Dyson in diesem Dyson Airblade herumrennt und irgendwie pustet. Sondern uns ist allen klar, Herr Dyson lebt außerhalb seines Airblades. In seinem Fall heißt er sogar Sir James Dyson. Er gehört zu den 1000 reichsten Männern der Welt und lebt mittlerweile wieder in der UK. Und eben weil er der Erfinder von dem ganzen Ding ist, ist völlig klar, den gibt es nur außerhalb seines Handtrockners. Man muss nicht in dem Ding suchen, um ihn zu finden. Ähnlich ist Gott außerhalb seiner Schöpfung. Wir können ihn also gar nicht innerhalb seiner Schöpfung finden, weil er eben ungeschaffen ist, weil er ewig ist, also das ist das religiöse Wort für jenseits des Raum-Zeit-Kontinuums, weil er allmächtig ist und eben irgendwie allgegenwärtig. Also das sind ja ganz andere Strukturen von Realität, dafür haben wir fast gar keine Worte, die wir mit unserer Realität nicht erfassen können. Ich stelle mir es manchmal so vor, dass wir als Menschen wie in so einer Box sind und mit unseren 5 Sinnen immer wieder an die Ränder stoßen und darüber hinaus eben vieles nicht verstehen. Also Gott, das würde ich jetzt auch irgendwie von ihm erwarten, übersteigt unseren Verstehenshorizont. Gott ist der einfach ganz andere, den wir eben nicht beschreiben oder begreifen können. Das bedeutet, die Verborgenheit Gottes ist ein Teil von Gottes Natur, aber eben auch der menschlichen Natur. Dem Argument kann ich einiges abgewinnen, muss ich sagen. Wenn Gott so völlig offensichtlich und total schnell begreifbar wäre, wäre mein Verdacht, um ehrlich zu sein, dass er irgendwie menschengemacht ist. Aber das Argument bleibt ja, wenn wir Gottes Natur irgendwie überhaupt nicht begreifen können oder ihn selbst nicht, dann könnte er doch irgendwas Offensichtliches tun. Also er könnte ja offensichtlich handeln, sodass wir ganz klar sehen, wow, das hier war jetzt aber mal Gott, der da irgendwie am Werk war. Zum Beispiel könnte Gott doch in unsere Box, in der wir scheinbar stecken mit unserem begrenzten Sinn, ein paar rote Rosen schicken und oder rufen, es gibt mich. Das ist das, was klassisch die Religionen Wunder nennen. Und da ist natürlich auch die Frage, was gilt denn als Wunder? Also was erkennen wir als Beweis oder als Wunder an? Es gibt ja viele Menschen, die Wunder schon von vornherein ausschließen. In einer materialistischen Weltanschauung gibt es sowas wie Wunder ja gar nicht. Und da denke ich immer wieder, ist auch interessant, da ist immer wieder gut, skeptisch gegenüber seiner eigenen Skepsis zu sein. Es gibt ja Leute, die sagen, dass sie Wunder erlebt haben. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund aus Südafrika, der mit 7 komplett gelähmt war. Und dann sind Christen in sein Dorf gekommen, haben für ihn gebetet und er sagt, ich war von einem Moment auf den anderen geheilt. Es war wie so ein Kribbel. Er hat dann Biochemie studiert, um irgendwie eine Erklärung zu finden dafür, aber er sagt, bis heute habe ich keine Erklärung gefunden. Ich glaube, dass das ein Eingreifen Gottes ist. Okay, das hört man und das ist irgendwie nett, aber wenn es Gott tatsächlich gibt, dann könnte er ja sich jedem so vorstellen, wie mein Freund Machlatze, sogar uns aufgeklärten Menschen im 21. Jahrhundert in Europa. Weil er das aber offensichtlich nicht tut, muss man nicht deswegen dann doch die Existenz Gottes verneinen. Ja, es sei denn, es gäbe irgendwie einen guten Grund, warum Gott sich verborgen hält. Dass die ganze Sache also nicht nur in seiner Natur liegt, weil die müsste er überwinden können, wenn er Gott wäre, sondern irgendwie auch in seinem Willen, also wenn er einen guten Grund hätte. Was aber könnte so ein hinreichender Grund für Gott sein? Also warum könnte Gott wollen, dass das irgendwie doch alles auch nicht ganz so offensichtlich ist? Da kann man in 2 Richtungen denken. Die erste Richtung ist die Richtung der Freiheit, so nenne ich das mal. Das ist der Gedanke, dass wenn Gott ein Gott der Liebe ist, was ja genau das ist, was die Christen glauben, und Menschen schafft, die ihn zurücklieben, also wo er sich danach sehnt, dass es Beziehungen gibt, dann bedeutet das ja, dass die Liebe immer Freiheit lässt. Also wenn ich mit einem Messer zu einem jungen Mann hier in der Kölner Innenstadt gehen würde, ihm das auf die Brust setze und sage, heirate mich sofort, dann wird er wahrscheinlich erstmal mit mir zum Standesamt kommen. Wahrscheinlich wird er aber relativ bald auch die Scheidung einreichen, weil das eben nicht aus Freiwilligkeit geschehen ist und es eben nicht Liebe ist. Gott lässt seinen Menschen Freiheit, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Und das bedeutet, dass er sie auch nicht überwältigt, also nicht in die Knie zwingt. Alles Zwingende hat irgendwie bei Gott keinen Platz. Das ist unangemessen. Und da ist ja die Frage schon berechtigt, wäre ein solches Wunder, bei dem Gott uns völlig überwältigt, nicht genau so etwas, so ein Zwang, der uns eigentlich gar keine andere Wahl lässt? Hätte der Mensch dann die Freiheit, Nein zu sagen? Also Freiheit finde ich auf jeden Fall einen guten Grund dafür, dass Gott uns vielleicht nicht völlig mit seiner Gegenwart überwältigt. Eine zweite Richtung, in die man auch noch denken kann, ist die Frage, ob es nicht eine positive Auswirkung auf uns haben könnte, dass wir uns auf die Suche machen müssen, also dass das nicht sofort alles total offensichtlich ist. In diese Richtung denkt auch der französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal in seinem Buch, oder es sind eigentlich mehr so Notizen, Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets, also Gedanken über die Religion und einige andere Themen. Ich packe mal hier noch mein Französisch aus. Und er sagt, hey, Gott zeigt sich, aber eben nicht ganz so offensichtlich, eben nicht täglich in den roten Rosen in der Kölner Innenstadt. Er ist nicht ganz direkt zugänglich, sondern Gott zeigt sich denen, die sich auf die Suche machen, denen, die ihn wirklich finden wollen. Und zwar denen, die ihn finden wollen, nicht einfach, um ihr Wissen zu vermehren und immer noch mehr Wissen anzuhäufen, weil das ziemlich leicht zu Arroganz führen könnte oder auch zu Machtmissbrauch, sondern die, die sich auf die Suche machen wollen, Gott finden wollen, um seiner selbst willen. Blaise Pascal sagt, könnte es nicht sein, dass in dieser Suche ein heilsames Moment für den Menschen liegt, weil uns die Suche zum Beispiel bescheiden macht, weil wir dann erkennen, hey, ich bin gar nicht göttlich, ich habe gar nicht alles sofort parat, das macht irgendwie bescheiden. Und weil uns das vielleicht auch hilft, unsere Motivation, also so unsere Herzenseinstellung sozusagen zu hinterfragen und zu überlegen, warum will ich Gott überhaupt finden? Und wenn ich ihn finde, will ich mich dann auf ihn einlassen? Bin ich dazu bereit? Das ist spannend, weil das hat wieder einen Bezug zur Bibel. Da steht nämlich, dass Gott sagt, hey, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich finden lassen. Und das Herz ist im Hebräischen nicht nur irgendwie die Emotionen, sondern das Zentrum des Seins, also der Verstand, die Emotionen und der Wille. Und Blaise Pascal sagt, der Wille ist hier ganz entscheidend. Wenn wir Gott nur suchen würden mit dem Verstand, dann würde das sehr schnell zu Arroganz führen und dann haben wir so den Gott der Philosophen, der irgendwie ziemlich fern ist, mit dem man aber vielleicht gut rumprahlen kann. Wenn wir nur mit unseren Emotionen suchen, dann wäre das sehr subjektiv und vielleicht auch sehr abhängig von unserer Stimmung. Also habe ich heute gut geschlafen oder nicht? Und das wäre eigentlich dann rein auf Erfahrung basierend. Erfahrung ist auch wichtig, aber eben, wenn ich mal irgendwie depressiv bin oder so, würde das ja gleich bedeuten, dass Gott dann nicht mehr da ist. Aber die Frage nach Gott, sagt Blaise Pascal, und ich glaube auch die Bibel, die ist so existenziell, dass es den ganzen Menschen braucht. Also Verstand, Herz und Wille, das schließt alles mit ein. Aus jüdisch-christlicher Sicht bedeutet Gott zu erkennen, eben ihn kennenzulernen, also in Beziehung zu ihm zu treten, ganz persönlich. Und das geht weit über das rein Akademische hinaus. Das hat krasse Auswirkungen auf unser Leben. Gottes Interesse ist also nicht nur, dass wir ihn irgendwie für wahr halten, check the box, sondern dass wir in Beziehung mit ihm treten, die unser ganzes Sein involviert. Und da ist die Frage, hey, bist du dazu bereit? Und dem oder der, die dazu bereit ist, dem zeigt sich Gott. Blaise Pascal sagt, Gott muss uns also gerade genug Licht geben. Genug Licht, dass wer immer ihn sucht und auch wirklich finden will, ihn auch findet. Und nicht zu viel Licht, damit der, der das vielleicht eigentlich gar nicht will oder die, ihn eben nicht sofort findet, dass es nicht zu evident ist, damit es uns nicht einschränkt in unserem freien Willen. Und zweitens, damit es eben nicht einfach nur reine Wissensanhäufung ist, ohne dass es eine verändernde Beziehung gibt, weil das den Menschen arrogant machen könnte. Also nochmal ganz kurz, die Gründe für Gottes Verborgenheit könnten zum einen in seiner Natur liegen und in der Natur des Menschen, Gott ist eben außerhalb unseres Verstandeshorizonts, und zweitens im Willen Gottes. Also es kann sein, dass der Gott der Liebe sich entscheidet, uns die Freiheit zu geben und uns darum nicht mit zwingenden Beweisen überwältigen will. Und weil die Suche an sich etwas Positives ist, weil die uns bescheiden macht und uns bewahrt vor intellektueller Selbstüberhöhung. Das lässt immer noch einige Fragen offen. Ich weiß, da lohnt sich auf jeden Fall weiter zu forschen und zu denken. Eine Sache, die mir aber noch wichtig ist, ist, um wieder zu Pascals Argumentation zu kommen, wenn das stimmt, dass Gott will, dass wir ihn suchen, dann müsste er uns doch Hinweise geben, dass sich die Suche überhaupt lohnt. Also Blaise Pascal redet von gerade genug Licht. Wo sind denn die Lichtschimmer, von denen Blaise Pascal spricht? Da kann man jetzt verschiedenste Argumente anbringen. In dieser Staffel haben wir auch schon über ein paar geredet. Da gibt es die Lichtschimmer aus der Wissenschaftsphilosophie, also zum Beispiel die Frage nach dem Universum, warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts. Und es gibt Lichtschimmer aus der Naturwissenschaft. Da ist total spannend zu wissen, dass unser Universum unfassbar komplex ist und dass ab dem Moment nach dem Urknall verschiedene kosmologische Kennzahlen ganz fein aufeinander abgestimmt sein mussten, damit es überhaupt Leben geben kann in diesem Universum und auf unserem Planeten. Also wenn die Gravitationskraft oder die Ausdehnungskraft des Universums nur um Haaresbreite abweichen würde von dem, was wir ab der Sekunde nach dem Urknall vorgefunden haben, dann würde es eben kein physisches, interaktives Leben geben. Das bedeutet, wir finden eine unfassbare Komplexität vor. Und normalerweise schließen wir von Komplexität auf Intelligenz. Also wenn ich so durch den Dschungel laufe und dann finde ich da irgendwie ein Smartphone oder das neueste iPhone, dann sage ich nicht, oh krass, was für ein Zufall, dass das hier irgendwie alles so zusammengekommen ist, sondern mir ist völlig klar, hier war ein intelligentes Wesen, also wahrscheinlich ein Mensch vor mir, und der hat leider sein Smartphone vergessen. Schade drum. Der Physiker an der Universität Oxford, David Deutsch, sagt Folgendes. Wenn jemand behauptet, von den besonderen Eigenschaften des Universums nicht überrascht zu sein, verdrängt er schlichtweg die Realität. Diese besonderen Eigenschaften sind überraschend und höchst unwahrscheinlich. Und sein Kollege an derselben Universität, Mathematiker John Lennox, der sagt, also wenn man alle Atome, die es gibt in diesem Universum, in eine große Lotto-Box packen würde und eine von diesen Kugeln malt man rot an und du hast einen Zug und ziehst dann die richtige rote Kugel. So unwahrscheinlich ist es, dass alle diese kosmologischen Kennzahlen so fein aufeinander abgestimmt sind, dass es Leben geben kann. Und da ist natürlich die Frage, ist der Zufall hier realistischer, als dass hinter all dem ein intelligentes Wesen steht, das das Ganze verursacht hat. Natürlich, wenn wir nochmal zurück zum Lottotopf gehen, wenn man jetzt unendliche Anzahl an Versuchen hätte, dann würde man irgendwann doch die rote Lottokugel ziehen. Das ist die Theorie des Multiversums, die hat unter anderem Stephen Hawking aufgestellt. Und die sagt im Prinzip, naja, es könnte ja auch sein, dass es gar nicht nur ein Universum gibt und das ist hier so besonders, sondern dass es einfach eine unendlich große Anzahl an Multiversen gibt und dann würde man halt irgendwann eins ziehen oder auf eins treffen, in dem Leben möglich ist. Aber das ist spannend, wir befinden uns hier eben auch nicht mehr auf dem Gebiet der Naturwissenschaft, sondern das ist auch schon Wissenschaftsphilosophie. Weil die Multiversen-Hypothese genauso wenig wissenschaftlich beobachtbar ist wie Gott. Man hat überlegt, könnte man das irgendwie aufgrund der kosmischen Hintergrundstrahlung vielleicht irgendwann mal beobachten, dass ein Universum ins andere eingreift, aber wir wissen heute, dass wir das nie können werden. Das Ganze würde auch das Problem eigentlich nur vergrößern, weil dann ja die Komplexität nur noch zunimmt, wenn es mehrere Universen gibt oder unendlich viele. Der Glaube an Gott als ein hochintelligentes Wesen, der hinter der Komplexität unseres Universums steht, ist also genauso valide wie der Glaube an Multiversen. Das sind für mich Lichtschimmer, die Licht werfen auf ein hochintelligentes, hochkomplexes, personales, göttliches Wesen, der alles in diesem Universum fein abgestimmt hat. Wir haben also Lichtschimmer aus der Wissenschaftsphilosophie, aus der Naturwissenschaft und dann auch aus der Philosophie, also aus der Moralphilosophie. Und die Frage ist, wo kommt eigentlich unser moralisches Empfinden her? Wir haben ja alle moralische Werte, von denen wir ausgehen, dass sie für jeden gelten. Wir glauben zum Beispiel, dass die Menschenrechte absolute objektive Werte sind. Dass es egal ist, wo jemand geboren ist, in welchem soziokulturellen Hintergrund er oder sie aufgewachsen ist, welche sexuelle Orientierung, welches Geschlecht, ganz egal, jedem gelten diese Rechte. Und die Frage ist, wie können wir das begründen? Eine Möglichkeit, das zu begründen ist, zu sagen, naja, das finden wir einfach in der Natur. Also es ist ja auch gut, dass wir uns umeinander kümmern, das hilft evolutionär unserer Art, Altruismus ist was richtig Gutes, damit wir als Menschen einfach fortbestehen können. Aber das Spannende ist ja, dass evolutionär eigentlich die Grundlage oder eine der Grundlagen des Mottos Survival of the Fittest ist, also der Stärkste überlebt. Und das gibt eben nicht genug Begründung, warum wir zum Beispiel in einer Pandemie als ganze Gesellschaft die Schwachen schützen. Oder warum wir denken, wenn ich am Rhein lang gehe und einen Menschen da sehe, der ertrinkt, den ich gar nicht kenne, der nicht meine Gene trägt, ich trotzdem das Empfinden habe, ich muss die Person retten. Und wenn ich einfach vorbeigehen würde, würde wahrscheinlich jeder sagen, das ist doch irgendwie unmoralisch. Also die Natur, die Evolution reicht nicht, um dieses hohe Level an objektiven moralischen Werten zu begründen, die wir haben. Zweitens sagen Wissenschaftler, naja, das könnte ja auch eine gesellschaftliche Verabredung sein. Also wir hier in unserer Kultur haben uns eben auf gewisse Werte geeinigt und darum gelten die. Die sind nicht absolut, die gelten eigentlich gar nicht wirklich jedem, aber wir geben uns halt diese Ordnung. Das würde dann aber wiederum bedeuten, dass wir zum Beispiel nicht das Recht hätten, bei Mädchen, die in Kulturen leben, wo Genitalverstümmelung Teil der Kultur ist, zu sagen, das finden wir falsch. Sondern wir müssten dann sagen, naja gut, das ist halt Teil deren Kultur und wir dürfen da nichts zu sagen. Unser Impuls ist aber sofort zu sagen, nein, wir müssen die Opfer schützen. Und ich glaube, dass das gut ist. Aber die Frage ist, wie können wir das begründen? Wie können wir diese Rechte, die Menschenrechte durchsetzen, auch in Kulturen, wo es eben eigentlich andere Normen und Werte gibt? Weil wir sagen, jeder Mensch hat diese inhärente Würde. Die dritte Möglichkeit, das zu begründen, und so ist es auch historisch gewesen, ist, dass wir sagen, jeder Mensch hat unveräußerbare Würde, weil jeder Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist, weil Gott jedem Menschen etwas von sich selbst mitgegeben hat. Der Philosoph Jürgen Habermas sagt, die Werte der Aufklärung, die Menschenrechte sind undenkbar ohne das jüdisch-christliche Menschenbild, also ohne diese Begründung, dass jeder von Gott geschaffen und darum geliebt ist und Würde hat. Wie gesagt, ich glaube, man kann das moralische Empfinden, das wir haben, auch durch die Natur und gesellschaftliche Verabredungen teilweise zumindest erklären. Die beste und vollständigste Erklärung ist aber, dass hinter all dem ein übergeordneter moralischer Gesetzgeber ist, der für diese Werte einsteht. Wenn das stimmt, dass es tatsächlich einen Gott gibt und der für unsere Rechte einsteht, der uns Würde gibt, dann deutet das hin, dann wirft das Licht auf einen hochkomplexen, hochintelligenten Verstand, der außerhalb des Raum-Zeit-Kontingents steht und der gut ist, der es gut mit uns Menschen meint. Man könnte jetzt noch viele andere Lichtstrahlen aufzählen. Wir werden auch in den nächsten Folgen noch einige davon erörtern. Aber nochmal zurück zu der Frage, wie ist das mit Gott? Ich glaube, die ganze Sache mit Gott, ja, das ist ein Indizienprozess. Da geht es um Licht, eben diese Lichtstrahlen und um die Frage, was ist plausibler? Dass die Welt, unsere Realität, unsere Würde, das, was wir um uns herum erleben, wahrscheinlicher ist ohne Gott oder mit Gott? In meiner persönlichen Suche habe ich gemerkt, es scheint mir durchaus realistischer zu sein, dass die Lichtschimmer, die ich sehe, darauf hinweisen, dass es einen Gott hinter all dem gibt. Ein Gott, dem ich vertrauen kann und der uns dazu einlädt, mit ihm durchs Leben zu gehen.
Das war's mit der heutigen Folge von Kopfknistern, dem Podcast des Pontes-Institut für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Sehr cool, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du uns irgendwas mitteilen möchtest, Anregungen für uns hast, Kommentare jeglicher Art, dann schreib uns sehr gerne eine Mail. Wir freuen uns sehr darüber. Und zwar unter kopfknistern@pontesinstitut.org oder schreib uns gerne einfach auf Instagram. Ansonsten bis nächste Woche. Ciao!